Es hat so ein bisschen was von einer Märchengeschichte. In den 70er und 80er Jahren ist Frauenfußball in Westdeutschland zwar erlaubt, aber alles andere als gesellschaftlich akzeptiert. Die Frauen werden belächelt und müssen sich miese Sprüche anhören.
Frauen gehören hinterhert oder zieht eure Röckchen an und ganz dumme Sprüche. Da sind wir sehr belächelt worden.
Das ist Hannelore Geilen, Spitzname Hanne. Sie spielt zu der Zeit bei der SSG 09 Bergisch Gladbach, der besten Frauenfußballmannschaft in ganz Deutschland. Ja, hier aus unserem verhältnismäßig kleinen Bergisch Gladbach. Und weil es noch keine Nationalmannschaft gibt, läuft bei der ersten inoffiziellen Weltmeisterschaft in Taiwan Hanne mit der SSG 09 auf.
Das Stadion hat gebebt. Da hatten wir das erste Mal mitbekommen, dass Menschen Frauenfußball gerne sehen und auch lieben. Das Stadion war immer ausverkauft. Die Leute haben uns gefeiert.
Der Rest ist Geschichte oder als das Wunder von Taipei bekannt. Ein Wunder, dass es jetzt sogar als Musical auf die Bühne geschafft hat. Mit Kick Like a Woman reist Produzent Marc Schneider in eine Zeit, in der Frauenfußball noch weit von dem entfernt ist, was es heute ist. Es ist eine Geschichte, in der es eigentlich um viel mehr als nur den sportlichen Erfolg geht. Ich bin David Bosbach und das ist Fußball aus einer anderen Sicht.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast.
Hanne, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit erstmal genommen hast, um quasi in eine Legende einzutauchen, kann man schon fast sagen.
Oh je.
Also schön, dass du da bist. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich mal ganz vorne anzufangen. Man kann sagen, eine Frau, die damals Fußball gespielt hat, das ist selten gewesen.
Ja, als ich jung Kind war, gab es das eigentlich gar nicht. Also ich kannte schon, weil ich mit Jungs Fußball gespielt habe, aber nicht öffentlich, dass es Frauenmannschaften gab, die in Wettbewerben Fußball spielen. Also die Jungs, die mit mir zusammen gespielt haben, die kann ich ja von der Straße her. Für die war das völlig normal, dass ein Mädchen mit Fußball spielt. Ich gehörte ja dazu.
Aber man muss sagen, gesellschaftlich war das ein bisschen anders.
Natürlich.
Wenn man hört, dass 1970 erst der Frauenfußball vom DFB offiziell anerkannt worden ist, wurde man so ein bisschen belächelt, verpönt, kann man sagen.
Das war immer die Rede davon, lass die Frauen mal, irgendwann werden die den Spaß daran verlieren und dann wird sich dieses ganze Thema von alleine geben. Aber das war nicht so, weil wir Mädchen eben auch gerne Fußball spielen.
Ja, ziemlich gerne anscheinend. Also du bist dann anschließend irgendwann bei der SSG 09 Bergisch Gladbach gelandet. Wie ist es dazu gekommen?
Ich komme aus dem Bergischen, aus dem kleinen Ort Rösrath, mittlerweile ist es ja Stadt. Und wir hatten eine Damenmannschaft und wir haben also gegeneinander gespielt in den Meisterschaften. Erst Kreisklasse, dann Bezirksliga. Und irgendwann ist dann Bergisch Gladbach an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich wechseln würde. Jetzt war es aber so, dass Rösrath kurz vor der Auflösung stand und für mich die Frage war, mache ich es, weil ich eigentlich für mein Leben gerne in Rösrath gespielt habe und nicht gehen wollte, aber unter der Voraussetzung, dass die Mannschaft sich auflöste, habe ich dann für mich entschieden, ich wechsle, nutze jetzt die Chance und gehe.
Und es war anscheinend die richtige Entscheidung, kann man sagen. Wenn man sieht, wo Bergisch Gladbach damals die Frauenmannschaft damals gespielt hat, eine der besten Mannschaften in ganz Deutschland vom Frauenfußball her.
Zur damaligen Zeit würde ich behaupten, die beste.
Es ist tatsächlich so. Ja. Wie war damals denn so im Vergleich zu den Männern im Stadion bei euch in Bergisch Gladbach, wie war da die Stimmung?
Die Stimmung, die Frauen reinbrachten, waren toll, weil die natürlich begeistert war, dass wir Fußball spielten, aber die Kommentare der Männer waren unterhalb der Gürtellinie.
Was zum Beispiel?
Oft, ja, Frauen gehören hinterhert oder zieht eure Röckchen an und es waren ganz dumme Sprüche. Da sind wir sehr belächelt worden.
Sachen, die euch wahrscheinlich aber auch so ein bisschen gepusht haben, kann ich mir vorstellen, um nochmal zu beweisen, was ihr eigentlich könnt.
Weiß ich gar nicht, ob wir das aus Protest oder so gemacht haben, das glaube ich gar nicht. Also ich für mich persönlich, ich habe diese Sprüche gehört, aber die sind an mir abgeprallt. Ich habe Fußball gespielt, weil ich Fußball spielen wollte, weil ich es gerne machte und da war mir eigentlich egal, was andere um mich herum sagen.
Und du hast ja schon gesagt, ihr habt ziemlich gut Fußball gespielt, das heißt also die beste Mannschaft eigentlich in Deutschland und es gab zu dem Zeitpunkt ja noch nicht sowas wie eine offizielle Frauenfußball-Nationalmannschaft.
Nein, gab es nicht in Deutschland.
Seit 1974 hat der DFB also die deutsche Fußballmeisterschaft im Frauenfußball ausgerichtet. Hier sollte man aber im Hinterkopf haben, dass erst vor 4 Jahren das Frauenfußballverbot aufgehoben wurde. 16 Teams haben hier also jedes Jahr um die Meisterschaft gekickt. Allerdings gab es damals aus heutiger Sicht wirklich lächerliche Regeln. Frauen mussten mit einem Jugendball spielen, durften keine Stollenschuhe tragen und die Spiele dauerten nur 70 Minuten. Außerdem mussten die Frauenteams wegen ihrer schwächeren Natur eine halbjährige Winterpause einhalten. Tja, aber das hat die deutschen Fußballermädels eben nicht aufgehalten und auch weltweit wurde gespielt. Und 1981 hat dann Taiwan das erste Mal seine Fühler ausgestreckt und wollte eine Weltmeisterschaft im Frauenfußball austragen, eben auch mit einer deutschen Mannschaft.
Ja, es gab schon Nationalmannschaften, nur komischerweise in Fußball Deutschland, das Fußballland an sich, gab es keine Damenmannschaft, weil die Herren das eben geblockt hatten. Und Taiwan wollte eben eine deutsche Mannschaft dabei haben. Und da es die Nationalmannschaft nicht gab, war dann eben der Vorschlag, die Mannschaft dahin zu schicken, die in Deutschland eben im Moment die Führung hatte. Ne?
Und das wart ihr, du das als Torhüterin. Das war ja wahrscheinlich schon der erste Moment, wo du dir so gedacht hast, oh, das ist eine heftige Sache. Jetzt sollen wir nach Taiwan fliegen oder was?
Also zuerst haben wir das, glaube ich, also ich persönlich glaube die anderen auch, das für einen Scherz empfunden. Weil das ja so utopisch war. Und als uns dann bewusst wurde, nee, das ist jetzt kein Joke oder man will uns hier nicht veräppeln oder so, brach natürlich die Begeisterung aus unter uns. Aber uns war ja auch bewusst, wer soll das finanzieren, ne?
Genau, weil der DFB euch nicht unterstützt hat.
Nein, wir selber haben gesehen, dass Gelder reinkamen, also indem wir Waffeln verkauft haben, Autos geputzt, ich weiß nicht, was wir noch alles veranstaltet hatten.
Also ihr musstet wirklich Waffeln backen, damit ihr nach Taiwan
kommt. Ja, in der Fußgängerzone in der Stadt Berlin. Gladbach, ne? Und zum Teil ist eben auch die Reise von Taiwan finanziert worden. Ne?
Und das war wahrscheinlich ein irres Gefühl, dann den ersten Schritt in den Flieger zu setzen und dann mit der ganzen Truppe, ich glaube, ihr wart wieder 26 so ungefähr, oder?
Ja, gut, mit Betreuern und...
Die dann in einen Flieger quasi reinsteigen und dann Richtung... Asien, vielleicht auch eine der weitesten Reisen überhaupt für euch zu dem Zeitpunkt gewesen,
also
oder?
Wenn ich von mir ausgehe, war das ein Erlebnis. Ich überlege gerade, bin ich überhaupt schon mal geflogen bis zu dem Alter? Nee, ich glaube gar nicht. Nee.
Und dann direkt einmal um die ganze Welt nach Taiwan.
Ja, genau.
Der erste Eindruck, als du aus dem Flieger gestiegen bist?
Oh Gott. Von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, fast 100%. Also wir sind ausgestiegen, waren sofort durchgeschwitzt. Wir haben Zwischenstationen in Hongkong gemacht, eine Nacht. Wir sind im Hotel angekommen, sind dann gleich unter die Dusche, alle Mann, weil wir so geschwitzt waren. Und wir wollten dann hinterher ein bisschen Hongkong unsicher machen. Ne? Und kamen aus den Zimmern raus, gingen in die Aufzüge. Wir waren kaum aus den Zimmern getreten, waren wir schon wieder klatschnass.
Dann auch noch Fußball zu spielen, das ist, glaube ich, da, wo ihr euch auch so gedacht habt, oh verdammt, das ist was ganz anderes als bei uns im, ich sag mal, durchwachsenen Bergischen.
Wir haben gedacht, wie sollen wir das überstehen? Also schon alleine vom Klima her, ne? Kannten wir ja gar nicht und das ist ja für uns eine Umstellung.
Da die Stimmung, die in Taiwan oder dann spezifisch Taipei war, war das vergleichbar mit hier? Waren die auch war das eher verpönt auf Frauenfußball oder waren die Frauenfußball begeistert?
Ja, also die Stadien oder das Stadion hat gebebt. Das war da hatten wir das erste Mal mitbekommen, dass Menschen Frauenfußball gerne sehen und auch lieben. Das Stadion war immer ausverkauft. Die Leute haben uns gefeiert.
Da kann ich mir vorstellen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Oder wenn man dann zum ersten Mal so in ein anderes Land kommt und eigentlich so gar nichts erwartet. Man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt. Ja, und dann hast du auf einmal mehrere tausende Leute wahrscheinlich, die in einem riesen Stadion sind und dich anfeuern. Hast du dir denn auch gedacht zu dem Zeitpunkt, das wird was? Oder war das völlig unrealistisch?
Im Moment war es unrealistisch, weil wir kannten die anderen Mannschaften gar nicht. Und dann haben wir das Eröffnungsspiel gesehen und uns ist schlecht geworden.
Euch ist schlecht geworden.
Ja. Da haben wir gemerkt, auch die können Fußball spielen. Und ehrlich gesagt haben viele von uns gedacht, eine unruhige Nacht gehabt. Weil am nächsten Tag, glaube ich, mussten wir sogar schon spielen. Und wir haben gedacht, das ist ein schnelles Abenteuer und wir fahren nächste Woche zurück.
Genau, ihr könnt den Koffer direkt wieder packen und direkt wieder abfliegen. Genau. Aber es war ja nicht ganz so. Also du kannst mich vielleicht mal so ein bisschen durchführen durch das Turnier. Du musst jetzt nicht einzeln detailliert alles durchgehen.
Da fängt es aber dann schon an.
Aber wenn du vielleicht mal so das erste Spiel oder eins der Spiele rückblickend so anguckst, warum habt ihr es im Endeffekt geschafft?
Die Deutschen sind ja meistens Teammannschaften und die steigern sich von Spiel zu Spiel. Also wir haben von Spiel zu Spiel geguckt. Als wir die ersten beiden Spiele unentschieden gespielt haben, haben wir gedacht, wir können schon mithalten. Und das hebt natürlich die Stimmung innerhalb der Mannschaft auch. Ja, und so haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert und haben letztendlich dann den Erfolg errungen, den wir ehrlich gesagt für uns eigentlich ausgeschlossen hatten, weil der war so weit weg.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man auf dem Platz steht, mehrere tausend Leute, die einen anjubeln. Du hattest
30.000.
30.000?
Ja.
Du hattest Schiss, oder? Sei ehrlich.
Ich denke mal, ja.
Du denkst,
natürlich ist man nervös. Ich meine, wir kannten das ja nicht. Wir hatten zwar hier in Bergisch Gladbach auch mal 200-300 Zuschauer, wenn es hochkam, aber so ein ausverkauftes Stadion und dann diese Euphorie der Zuschauer, das kannten wir ja gar nicht. Das war für uns völlig neues Territorium.
Ne? Mhm. Mit einem Sieg hättet ihr absolut nicht gerechnet. Und im Endeffekt wird es dann doch...
Also sagen wir mal so, im Laufe des Turniers haben wir natürlich bemerkt, dass wir gut mithalten konnten. Dass wir uns dann zum Ende hin natürlich was ausgerechnet haben im Stillen. Aber es war nicht von Anfang an so.
Dann den Pott in der Hand zu halten, war wahrscheinlich auch unbeschreiblich. Also das war so ein Punkt, wo du gedacht hast, jetzt kriegen wir die Anerkennung, die wir eigentlich auch verdienen.
Die Anerkennung aber nur im Land Taiwan.
Das ist eben das Ding, weil als Rückkehrer dann wieder nach Deutschland zu kommen, hat sich was geändert oder gar nicht?
Für uns persönlich jetzt mal nichts. Ja, wir sind am Flughafen noch gar nicht mal empfangen worden, großartig. Mhm. Sondern die Stadt Bergisch Gladbach hat dann einen Empfang gemacht, aber in der Presse hier war nichts.
Also es war wahrscheinlich dann auch so ein bisschen niederschlagend. Erstmal der tosende Applaus da im Stadion von 30.000 Leuten in Taiwan, Taipei und dann wieder zurückzukommen und dann quasi wieder den normalen Job zu machen. Es war so ein kurzer Höhenflug, kann man sagen.
Ja, genau.
Was war denn damals die Siegerprämie, die ihr bekommen habt?
Gar nichts.
Gar nichts. Also es war just for fun quasi.
Ja, natürlich.
Aber es gab
Pokal. Also der Sieg war unsere Prämie, sonst gab es nichts.
Aber meinst du, es war vielleicht so ein Grundstein, der gelegt wurde in die richtige Richtung?
Der DFB musste da aufwachen, weil die mussten was tun. Und ein Jahr später wurde dann ja die Nationalmannschaft gegründet, wo dann auch viele Spieler von Bergisch Gladbach eben waren. Und so fing dann der Aufbau an beim DFB, dass eben eine deutsche Nationalmannschaft existierte.
Mhm. Es gab in dem Sinne keine richtige Siegerprämie, aber es gab einen Pokal.
Ja. Ich habe ein Jahr die Miniaturausgabe, ich glaube, eine der wenigen, die den überhaupt noch hat.
Das war auch für euch halt einfach eine irre Erfahrung. Ihr wart das nicht gewöhnt, so einen irren Tosenapplaus da zu erleben. Wie ist es denn für dich dann gewesen, dann wieder zurückzukommen und wieder in der normalen Mannschaft quasi zu spielen, ohne dieses Publikum? Kann man sich überhaupt motivieren wieder?
Ja, natürlich. Ich meine, da hat sich dann ja auch bei der Stadt Bergisch Gladbach ein bisschen was getan oder bei der SSG 09 Stadion wurde ausgebaut, extra für die Damen, nicht für die Herren, für die Damen. Da hat sich dann schon was bewegt und die Zuschauerzahlen wurden immer mehr, ja. Aber so diese Anerkennung wie eben da in Taiwan, da lebt man von, sage ich ganz ehrlich, da zehrt man auch von. Wenn ich heute sehe, andere Mannschaften, wenn die ein Turnier gewinnen und geht zur Siegerehrung, dann habe ich Gänsehaut, weil ich weiß, wie sich sowas anfühlt. Weil da fühle ich mich gleich wieder reinversetzt in die damalige Zeit und erlebe das für mich selber nochmal.
Wie habt ihr danach gefeiert? Das war wahrscheinlich eine schlaflose Nacht.
Ja, ehrlich gesagt waren wir eigentlich alle tot. Körperlich, physisch tot, weil wir hatten in 11 Tagen 9 Spiele.
Unvorstellbar heutzutage, wenn man sieht, wie lange sich so ein Turnier teilweise zieht. Also
und das war es ja nicht allein. Training, wir mussten Sponsorentreffen abhalten. Also wir waren rund um die Uhr beschäftigt.
Dann seid ihr aber trotzdem noch in so ein taiwanisches Pub gegangen oder was kann man sagen?
Nein, es wurde, wie das heute beim DFB oder so ist, wenn Meisterschaften sind, es gab hinterher eine Feier, eine Abschlussfeier. Natürlich waren wir da und wir haben auch gut gefeiert.
Also gab es eine kleine Bierdusche vielleicht, sowas in der Art. Auf jeden Fall eine Geschichte, die fast schon eine Legende ist, könnte man sagen, die jetzt auch als Musical auf die große Bühne kommt. Was war dein erster Gedanke, als du davon gehört hast?
Wir haben ja schon mal diesen Dokumentarfilm und damals habe ich schon gedacht, naja, da erlaubt sich jetzt jemand einen Scherz mit uns, ne? Wie damals eben zu Fußballzeiten. Dass sich jemand für die Geschichte interessiert. Und ich bin ehrlich gesagt dankbar. Man hat ja gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir überhaupt noch mal so in die Presse kommen. Mhm. Für uns war das Thema ja abgehakt. Ja, also das ist für uns eine schöne Erinnerung, aber sie ist eben nicht in die Welt gegangen.
Da musst du dann immer wirklich zurückdenken, wie das wirklich alles war. Ja. Aber die Emotionen vergisst man nicht, oder? Die Einzelheiten vielleicht schon, aber die Emotionen wahrscheinlich nicht.
Ja, also Einzelheiten, da hätte ich ein gutes Gedächtnis. da fehlt es dann oft, ne?
Und eben diese unvergesslichen Emotionen will jetzt Marc Schneider auf die Bühne bringen. Zusammen mit Frank Blase produziert er das Musical Kick Like a Woman, das eben jene unglaubliche Geschichte erzählt. Wie die Frauenfußballmannschaft der SSG 09 Bergisch Gladbach 1981 Weltmeister in der Hauptstadt Taiwans wird.
Man kann sagen, du bist der Kopf hinter dem neuen Musical, das wirklich die Frauenmannschaft von damals auf die große Bühne holt. Wo ist denn deine Verbindung bitteschön zum Fußball? selber auch Fußball interessiert, begeistert?
Also Frank Blase und ich sind zum NCG, zum Nikolaus-Cosanus-Gymnasium in Bergisch Gladbach gegangen. Das war direkt neben der Trainingsstätte von den Fußballerinnen und da hat man das natürlich automatisch mitgekriegt in der damaligen Zeit. In unseren Schülerzeiten waren das schon Heldinnen, das hat man schon dann mitgekriegt.
Okay, also wirklich, dass ihr damals schon so auf zu den Mädels quasi aufgesehen habt und wirklich bewundert habt. Also was damals, wir haben es ja gerade eben schon gehört, was damals noch meistens verpönt war, da habt ihr euch schon gedacht, das ist eindrucksvoll, was die Mädels da reißen.
Es war ja auch die Zeit des liberalen Denkens. Also da, wir haben überhaupt nicht über diese Geschlechterfrage nachgedacht. Also wir fanden das super, dass dann so eine Mannschaft aus unserem kleinen Dorf Bergisch Gladbach sowas Großartiges geleistet hat. Also das ist, egal wer es gemacht hätte.
Und das ist genau, glaube ich, das, was ihr auch hervorheben wollt jetzt mit dem Musical Kick Like a Woman. Wie geht man denn so ein Musical an? Ich kann das, also du bist erfahren auf dem Gebiet, kann man sagen, du hast das schon mal gemacht. Wie gehe ich denn so ein Riesenthema, was schon quasi 40 Jahre geschlummert hat, an?
Als Musical- oder Filmproduzent, wir machen ja beides, suchst du nach Geschichten, weil wir sind Geschichtenerzähler. Und deswegen sind wir, wie ein Journalist mal zu mir gesagt hat, ein Trüffelschwein nach guten Stoffen.
Ihr sucht nach guten Stoff.
Genau, richtig. Und wenn man dann auch noch das miterlebt hat, dann ist es eigentlich, erklärt es sich von selber. Und hier ist ja das Unfassbare, diese klassische Erzähldramaturgie David gegen Goliath. Mhm. Und die beiden, die Damen haben das hingekriegt. Und das ist das Faszinierende.
Genau, und du sagst es, die haben es hinbekommen. Wie war es denn so, als du das erste Mal, du hast gesagt, du warst noch jung, als du das mitbekommen hast. Wie war denn so dieses Feeling, als du gedacht hast, das ist ja irre, hier dieses kleine Städtchen bei uns im Bergischen hat sowas gerissen weltweit. Die sind einmal um die ganze Welt gereist. Du hast ja gesagt, es ist ja naheliegend, daraus ein Musical zu machen, oder?
Also ich finde, es gibt ein Wir-Gefühl. Also wir zum Beispiel, wir haben ja jetzt auch Himmel und Kölle, das Musical gemacht. Das haben wir ja auch aus einer Überzeugung, aus einer Leidenschaft zu Köln oder zum Rheinland gemacht. Also da ist auch eine Leidenschaft eben für den Standort da. Und wenn man dann Geschichten findet, so wie Himmel und Kölle oder jetzt eben hier Kick Like a Woman, was Schöneres gibt es nicht.
Jetzt habt ihr natürlich jetzt nicht 11 Fußballspielerinnen, die in Top-Shape sind, da auf die Bühne gehievt. Mhm. Ihr habt das ein bisschen abgewandelt. Die Story ist ein bisschen anders, als das Original ist. Wie genau habt ihr das gemacht?
Also wir haben viele Gespräche geführt mit den Fußballerinnen und haben daraus Anregungen, also die Grundgeschichte als solches, Bergisch Gladbach, David gegen Goliath, das gallische Dorf, all diese Stichpunkte, die sind ja Fakt. Und die einzelnen Persönlichkeiten, die haben wir den dramaturgischen Bedingungen angepasst. Wir haben auch nicht die gleichen Namen und es ist auch nicht so, dass eine Person sich wiederfinden soll in einer Rolle, sondern wir haben einzelne Erlebnisse genommen, haben die als Anregung genommen und haben das auf unsere Figuren projiziert. Das ist ganz wichtig, eben um die Persönlichkeiten zu schützen, als aber auch einen dramaturgischen Spannungsbogen zu bauen. Wir mussten Geschichten dazu erfinden, zum Teil, zu der Realität. Also das geht gar nicht anders. Und deswegen ist es frei nach den wahren Begebenheiten von 1981.
Wen habt ihr dafür ausgewählt? Also vielleicht kannst du mich mal so ein bisschen durchführen durch den Prozess, wie es im Endeffekt dazu gekommen ist, das große Ding als Musical auf die Bühne zu hieven.
Also wir hatten wirklich die Dokumentation im Fernsehen gesehen, die aus für mich unerklärlichen Gründen nicht zu mehr geführt hat, weil in der heutigen Zeit ja viele gute Geschichten suchen. Und dann sagte unser Musical-Regisseur, mit dem wir Himmel und Kölle gemacht haben, ey, das ist eigentlich, der hat das Wunder von Bern als Musical gemacht. Ja. Und da hat er gesagt, ey, das ist doch eigentlich die absolute, viel interessantere Geschichte als Musical von Bern.
Das Pendant dazu.
Und dann hat man einfach so ein bisschen nachgedacht, was sind die Stärken dieses Abenteuers, was die Damen damals erlebt haben, eben im gesellschaftlichen Kontext, im kulturellen Kontext damals. Wir haben eine Entwicklungsgeschichte der Emanzipation, Eltern-Kinder-Konflikte, wo mit Sicherheit nicht alle Eltern damit einverstanden waren, dass ihre Töchter Fußball spielten. Vielleicht bei dir war es vielleicht anders, aber bei manchen eben nicht. Das sind Quellen von wunderbaren dramaturgischen Bögen, die gerne die Menschen sehen, weil sie es vielleicht selber erlebt haben. Und wir haben das Ziel, wenn die aus dem Musical rausgehen, dass die sagen, das habe ich damals ähnlich erlebt. Oder eben, wenn es die Tochter oder der Sohn ist, die sagt, mein Gott, da habe ich es aber in der heutigen Zeit doch ein bisschen leichter im 21. Jahrhundert.
Und um das wirklich auf die Bühne zu bekommen, habt ihr wirklich Top-Schauspieler, Top-Sänger genommen und auch Top-Choreografen?
Ja, wir haben natürlich das große Glück mit Professor Gil Gemert, der einzige Regisseur, Uniprofessor ist für Regie, Musical, der kommt natürlich an wahnsinnig tolle Talente dran. Mhm. Und da er so begeistert ist von dem Stoff, hat er gesagt, was wollt ihr haben? Ich besorge es euch.
Du sitzt wahrscheinlich auf heißen Kohlen, kann ich mir vorstellen. Das ist so ein bisschen das Baby von einem, wenn man so ein neues Musical produziert. Wie zuversichtlich bist du, dass es auch den Leuten richtig gut gefallen wird?
Wir haben ja verschiedene Testläufe gemacht und da kriegt man so ein Gefühl dafür, ob da Drive dabei ist, ob da Tempo dabei ist. Für die jeweilige Zielgruppe muss man das natürlich immer berücksichtigen. Und das baut sich langsam auf. Du hast eine Idee. Du suchst nach den Spannungsbögen, dann schreibst du das Buch, dann machst du die ersten Musikkompositionen und dann baut sich das sukzessive auf. Und mit jedem Tag wird das Stück besser. Und das ist dann am 20. September die erste große Generalprobe, beziehungsweise am 18. fangen wir an im Bergischen Löwen. Und dann schauen wir mal, was das Publikum sagt. Das ist das Entscheidende.
Genau, was ist denn das Ziel? Mal nach Köln, auf die wirklich noch größere Bühne?
Ja, das ist unzweifelhaft, das werden wir natürlich machen. Sondern die Frage ist, können wir die Menschen so anzünden, wie wir angezündet sind? Mhm. Wir sind so begeistert von der Geschichte. Wir haben, wie gesagt, einen sehr guten Cast, einen sehr guten Regisseur. Aber die Geschichte ist das Entscheidende. Die Autorin Constanze Behrens hat das in einer hohen Sensibilität wiedergespiegelt in den Texten. Und man kann, wenn man ein Musical sieht, wie zum Beispiel Disney, das sind super professionelle Dramaturgen in Amerika, die erzählen eine Geschichte, die ist hauchdünn. Diese Geschichte hat Tiefgang. Ja, Kick Like a Woman ist nicht Aschenputtel. Also hier sind Charaktere, hier sind Lebenswege drin, hier ist Mutmacher drin und so weiter und so fort. Und das kann dem Zuschauer was bringen. Und wenn wir das rüberbringen, dann geht der rein, empfiehlt, sagt, hey Mann, ich bin da drin gewinnt, geh du auch mal da rein. Dann haben wir dann unseren Job gut gemacht und bei der Grundlage, würde ich sagen, ist es keine Frage.
Und ich höre auch daraus, was du auch gesagt hast, ihr wollt quasi, dass jeder auf sich selbst projizieren kann. Ich kann das schaffen. Ja, genau, also du zeigst auch die Muckis. Also ich kann alles schaffen, wenn ich es will. Und mit der Einstellung sollen auch die Leute wahrscheinlich
aussehen. Genau, also du gehst dann raus aus dem Musical und bist angefixt durch die Musik, durch die Songs, durch die Dramaturgie, diese Emotionen. Da gibt es eine Szene, wo der Vater Abbitte von seiner Tochter macht nach dem Erfolg. Er sagt, ach sorry, dass ich dich dann nie ernst genommen habe, dass ich dir das nicht gegönnt habe zu spielen. Und dann kommt der Vater mit der Tochter wieder zusammen. Also das erleben wir ja vielleicht alle mal im Leben. Und das wünschen wir uns doch alle, dass es dann letztendlich gut geht. Und hier ist es in der Realität gut gegangen. Es ist nicht nur aus dem Stift eines Autors entstanden, sondern es ist Reality.
Reality, die ihr bald hautnah auf der Bühne in Bergisch Gladbach erleben könnt. Am 18. September feiert das Musical Kick Like a Woman seine Premiere im Bergischen Löwen. An den Tagen darauf folgen dann nochmal 7 weitere Shows. Eine Geschichte, in der es also nicht nur um den sportlichen Erfolg der Gladbacher Kickerinnen geht, sondern um so viel mehr. In der nächsten Folge Bergisch Backstage ist mein Kollege Basti Würz aus dem Radio Berg-Team auf der Suche nach Glück im Bergischen.
Mein Name ist Jens Höhner, ich bin vor kurzem 50 Jahre alt geworden, arbeite im Bergischen Land seit 2004, speziell im Oberbergischen Kreis. Ich bin Redakteur, Journalist und Autor von Beruf und habe unter anderem geschrieben die Bücher Glücksorte im Bergischen Land und Blaue Glücksorte im Bergischen Land. Und wir treffen uns heute hier in Waldbrühl. Wir sind unterwegs im Naturerlebnispark Panabor und ich werde den guten Basti mal mit in die Höhe nehmen.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf radioberg.de.